Wer einen Führerschein hat, weiß, dass man den nicht einfach geschenkt bekommt. Ganz abgesehen vom Geld, neben Theorie und Praxis, Unterricht, Prüfungen und Erste-Hilfe-Kurs, gehört auch eine Untersuchung zu den Voraussetzungen für die Fahrerlaubnis. Dabei handelt es sich um den Sehtest, der Aufschluss darüber geben soll, ob man als Führerscheinanwärter geeignet ist für die Tätigkeit des Führens eines Fahrzeuges. Also, wenn man so will, handelt es sich hier um eine Eignungsuntersuchung. Auch für bestimmte Erwerbstätigkeiten sind Eignungsuntersuchungen nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig. Mehr dazu jetzt gleich bei Arbeit trifft Gesundheit, dem arbeitsmedizinischen Podcast für Beschäftigte, Unternehmen und alle, die sich für gesunde Arbeit begeistern. Arbeit trifft Gesundheit, der arbeitsmedizinische Podcast mit Susanne und Lukas. Heute mit dem Thema Eignungsuntersuchung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Arbeit trifft Gesundheit. Mein Name ist Lukas und gemeinsam mit unserer arbeitsmedizinischen Expertin Susanne werden wir heute das spannende Thema der Eignungsuntersuchungen im Betrieb beleuchten. Hallo Susanne, müssen Ärztinnen eigentlich auch eine Eignungsuntersuchung durchlaufen?
Hallo Lukas, ich freue mich hier zu sein und danke dir für diese Öffnungsfrage zu unserem heutigen Podcast. Ob Ärztinnen oder Ärzte zu einer Eignungsuntersuchung müssen, kann man nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Es ist vielmehr abhängig von verschiedenen Faktoren. Die Art der Tätigkeit spielt eine Rolle und die Art des Anforderungsprofils in dem Zusammenhang. Ja, und eben auch eine ganz konkrete Fragestellung. Also es braucht schon einen Anlass dafür.
Aha, also sind wir jetzt direkt schon im Thema drin. Könntest du uns vielleicht nochmal kurz erklären, was Eignungsuntersuchungen überhaupt sind und welche Bedeutung sie haben?
Das will ich heute gerne versuchen, vielleicht auch, weil das für viele auch nicht so ganz klar ist, ja? Also einmal versteht man unter Eignungsuntersuchung spezielle medizinische Untersuchungen, die immer dann erforderlich sein könnten, wenn, ich habe das eben schon mal ein bisschen angeteasert, nicht ganz klar ist, ob das Leistungsvermögen, das individuelle Leistungsvermögen des Bewerbers beispielsweise oder des Beschäftigten oder der Beschäftigten zum konkreten Anforderungsprofil durch die Tätigkeit passen. Ja, in diesen Fällen muss der Bewerber, die Bewerberin, der Beschäftigte, die Beschäftigte in der Untersuchung einen Nachweis erbringen, dass er oder sie für die Ausübung der Tätigkeit geeignet ist. Das Ziel einer solchen Eignungsfragestellung ist es, nicht nur den Schaden vom Beschäftigten selber fernzuhalten durch die Ausübung der Tätigkeit, sondern eben auch einen Schaden dadurch, dass er oder sie zum Beispiel einen wirtschaftlichen Schaden auslösen können für das Unternehmen oder eben auch Dritte gefährden. Und dann gibt es noch Eignungsuntersuchungen, für die es spezifische gesetzliche Grundlagen gibt.
Ja, also du hattest jetzt davon gesprochen, dass die Eignungsuntersuchung also dem Schutz Dritter und dem Schutz vor wirtschaftlichem Schaden dient. Du hattest vorher auch kurz angedeutet, dass es dass es letzten Endes auch um den Schutz der untersuchten Person selbst geht. Verstehe ich das richtig?
Dieses Schutzziel ist ja immer mitgegeben, ja. Auch Arbeitgebende haben ja ein Interesse, dass kein Schaden entsteht und haben natürlich ja auch ein Schutzinteresse für die Beschäftigten.
Ja,
es ist aber anders ausgerichtet als bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge.
Okay.
Die arbeitsmedizinische Vorsorge, ich verweise mal auf unseren letzten Podcast.
Sehr gut.
Hat ja als Grundlage neben der Arbeitsschutzgesetzgebung auch die arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung. Und hier ist das Schutzziel ganz eindeutig, sicherzustellen, dass Beschäftigte durch ihre Tätigkeit nicht erkranken oder eben auch Berufskrankheiten frühzeitig zu erkennen. Das ist die Unterscheidung. Also arbeitsmedizinische Vorsorge ist primär auf den Schutz der Beschäftigten ausgerichtet. Eignungsfragestellungen fokussieren eher den Schutz Dritter und der wirtschaftlichen Güter. So, das ist erstmal, das dient so ein bisschen zur groben Orientierung. Es gibt aber tatsächlich gesetzliche Grundlagen auch, wo Eignungsuntersuchungen vorgeschrieben sind, ja, oder festgelegt sind. Zum Beispiel im Strahlenschutz. Ja, da spricht man auch von Eignungsuntersuchungen für Menschen, die im Strahlenbereich tätig werden oder eben auch bei Tätigkeiten mit Absturzgefährdung. Das sind unterschiedliche gesetzliche Grundlagen und es ist auch ein bisschen kompliziert, das einmal zu erklären und es ist wahrscheinlich noch schwerer, das wirklich zu verstehen.
Okay, ja? Also vielleicht zum Verständnis, es gibt jetzt nicht den einen Paragraphen im Arbeitsschutzgesetz oder im Arbeitssicherheitsgesetz, wo die Eignung geregelt ist, sondern es gibt ganz verschiedene gesetzliche Grundlagen.
Korrekt. Gesetzliche Grundlagen, zum Beispiel Strahlenschutzverordnung oder Druckluftverordnung, das sind Verordnungen, die aber einen Gesetzescharakter haben. Ja, und dann gibt es eben beispielsweise, du hast ja das Beispiel selber auch gebracht, die Fahrerlaubnisverordnung. Also wenn Beschäftigte beispielsweise Personen befördern müssen, Busfahrer zum Beispiel oder Busfahrerinnen, ja, dann müssen die bestimmte Anforderungen erfüllen, um überhaupt berechtigt zu sein, Personen zu befördern. So, das ist also einmal die Gesetzesseite und dann gibt es eben auch noch innerbetrieblich eher die ehemaligen Grundsätze, ne? Also Fahrsteuerüberwachungstätigkeiten oder Tätigkeiten mit Absturzgefährdung. Hier gibt es keine eigentliche gesetzliche Grundlage, aber diese Tätigkeiten haben neben dem Schutz der Beschäftigten eben auch noch den Drittschutz im Fokus, ja, und werden in dem Zusammenhang durchaus als Vorsorge mit Eignungsfragestellungen assoziiert.
Komplex.
Es ist komplex, es ist schwierig, deshalb sitzen wir auch heute hier. Ja, und ich versuche das also so ein bisschen klarer und deutlicher zu machen, weil mich auch durchaus immer wieder auch Fragen erreichen, ne? Wie ist denn das überhaupt mit dieser Pflichtuntersuchung bei Tätigkeiten mit Absturzgefährdung? Ja. Es bleiben aber Untersuchungen, also Tätigkeiten mit Absturzgefährdung und Fahrsteuerüberwachungstätigkeiten, die nicht in der arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung geregelt sind. Hier muss ich nochmal verweisen auf unseren letzten Podcast. Die ArpMed-VV, so ist die Abkürzung für diese Verordnung, die regelt eindeutig, was ist Pflicht, was ist Angebotsvorsorge und Wunschvorsorge kommt ja auch vor. Und diese beiden Aspekte, Tätigkeiten mit Absturzgefährdung, Fahrsteuerüberwachungstätigkeiten, die sind außerhalb der ArpMed-VV auch separat zu regeln. Das kann der Betrieb, das muss der Betrieb machen über beispielsweise eine Dienstvereinbarung oder Betriebsanweisung, ja. Und anders als bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge müssen Beschäftigte hier in eine solche Eignungsuntersuchung auch einwilligen. Solche Eignungsuntersuchungen können mitunter vorgesehen werden, bevor eine Person eingestellt wird in einem Betrieb. Das sind sogenannte Einstellungsuntersuchungen oder werden oft als Einstellungsuntersuchungen bezeichnet, aber im Grunde genommen sind das Eignungsfragestellungen oder Eignungsuntersuchungen bei Einstellung. Auch das muss geregelt sein. Oder eben auch im laufenden Beschäftigungsverhältnis.
Auch?
Ja. Denn da die Anforderung entfällt ja nicht, wenn du Tätigkeiten mit Absturzgefährdung verrichtest und die Anforderung bleibt bestehen, dann sind auch mitunter regelmäßige Eignungsüberprüfungen, Eignungsuntersuchungen fällig im laufenden Beschäftigungsverhältnis.
Okay, ja, ist nachvollziehbar.
Eine anlasslose Eignungsuntersuchung, die ist so nicht zulässig. Das heißt, es muss einen konkreten Anlass geben, um eben einen Auftrag für eine Eignungsuntersuchung auszulösen.
Also eine Eignungsuntersuchung muss auch erforderlich sein.
Eine Eignungsuntersuchung muss erforderlich sein. Erforderlich heißt in dem Zusammenhang, ich brauche sozusagen den Nachweis, dass eine Person geeignet ist, diese Tätigkeiten auszuführen. Es muss als Voraussetzung eine betriebliche Vereinbarung existieren.
Mhm.
Und der Beschäftigte muss immer noch auch einverstanden sein.
Ja, das führt mich direkt zu der Frage, was denn passiert, wenn ich da einfach nicht mitmache bei so einer Eignungsuntersuchung als Beschäftigter?
Ja, wenn festgeschrieben ist, dass eine Eignungsuntersuchung bei Einstellung erfolgen muss und du möchtest an dieser Eignungsfeststellung nicht teilnehmen, ja, und kannst also dann sozusagen deinen Nachweis nicht erbringen, dass du geeignet bist für diese Tätigkeit, dann kommt im schlimmsten Fall das Arbeitsverhältnis nicht zustande.
Mhm. Gut, na, aber es muss ja nicht bloß zwangsläufig am Beginn einer Tätigkeit stehen, oder?
Ja, das gilt auch für das laufende Beschäftigungsverhältnis. Wenn das eindeutig geregelt ist in einer Dienstvereinbarung, dann kann der betroffene Beschäftigte, die Beschäftigte mit der Tätigkeit nicht weiter beschäftigt werden.
Ah, ist das Arbeitsmedizin?
Aber sowas von.
Na gut, dann sage ich mal, ich bekomme die Einladung zu einer Eignungsuntersuchung und gehe auch tatsächlich hin. Was passiert dann? Wie ist der Ablauf?
Ja, ich persönlich vergewissere mich zunächst erstmal, ob wir sozusagen eine geregelte Grundlage haben für diese Eignungsuntersuchung und informiere dich auch, was also das Ziel oder der Zweck dieser Eignungsuntersuchung ist. Das ist wichtig, weil du musst ja auch damit rechnen, dass die Untersuchung eben womöglich nicht so ausgeht, dass tatsächlich dein Arbeitsrechtsverhältnis jetzt beispielsweise zustande kommt. Ne?
Ja.
Das musst du ja schon wissen. Im Grunde genommen solltest du auch vorher schon darüber informiert sein. Das ist ja eher die ganz seltene Ausnahme. Ne? Dann schließt sich in der Regel auch eine gründliche Anamnese an, die aber auch immer berücksichtigt, was ist die eigentliche Fragestellung dieser Eignungsuntersuchung. Und jetzt erinnerst du dich, anlasslose Eignungsuntersuchung pauschal zu sagen, alle gehen zur Einstellungsuntersuchung, ja, wir haben für alle regelmäßige Eignungsuntersuchungen vorgesehen. So etwas gibt's nicht, das ist nicht zulässig. Da gibt es eben auch Rechtsprechungen dazu, ne? Deshalb müssen wir das also gründlich auseinanderhalten,
mhm.
Ja. So Anamnese gehört immer zu jedem ärztlichen Kontakt dazu.
Mhm.
Ja, und dann werden eben die Inhalte der Untersuchung, die eventuell notwendig wird, spezifisch auf die Fragestellung auch ausgerichtet. Und das ist also nochmal der andere Aspekt.
Aha.
Eignungsuntersuchungen sollen nicht nur erforderlich sein, sondern sie müssen auch verhältnismäßig sein.
Ja.
Ja, und sie müssen angemessen sein. Das heißt also, meine Inhalte müssen dazu geeignet sein, die Frage zu beantworten, bist du für diese Tätigkeit geeignet oder nicht geeignet? Und ein wichtiger Aspekt gehört ja natürlich auch noch dazu. Ich muss natürlich auch ganz genau wissen, was die Fragestellung ist. Was ist denn das Anforderungsprofil, das für deine Tätigkeiten vorgesehen ist?
Ja, das klingt logisch. Susanne, du hast dich bestimmt schon auf das Thema Datenschutz gefreut. Wie wird denn der Datenschutz bei Eignungsuntersuchungen gewährleistet? Welche Rolle spielt er?
Ich vermute mal, dass wenn du nach dem Datenschutz fragst, du nicht nur meinst, wie ich meine Daten sichere, sondern eben auch, wie denn überhaupt das Ergebnis also auch mitgeteilt wird und was eigentlich dann auch dem Arbeitgebenden mitgeteilt wird. Und hier möchte ich noch einmal ganz deutlich herausstellen, alles, was sozusagen zwischen dem Beschäftigten, der Beschäftigten und der Ärztin, dem Arzt besprochen wird, bleibt auch im Raum. Ja, wir Betriebsärztinnen und Betriebsärzte unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. Und es wird tatsächlich nur das Ergebnis der Untersuchung derart mitgeteilt, dass eben der Bewerber, die Bewerberin geeignet ist für diese vorgesehene Tätigkeit oder nicht. Oder wenn es eben vorgesehen ist und möglich ist, Voraussetzungen zu formulieren, unter denen jemand die Tätigkeit ausführen kann. Ja, also im Sinne von
bedingt geeignet.
Bedingt geeignet oder besser unter bestimmten Voraussetzungen. Und das sind ja dann auch Informationen, die in Abstimmung mit den Beschäftigten weitergegeben werden können und müssen. Mhm. Was sollen denn die Voraussetzungen sein, die erfüllt sein müssen, damit der Beschäftigte die Tätigkeit auch tatsächlich ausführen kann? Im Übrigen, das ist mir wichtig, weil ich das vorhin noch nicht dazu gesagt habe, möchte ich hier noch ergänzen, dass der Gesetzgeber vorsieht, weil eben das Thema Eignungsfragestellung, Eignungsuntersuchung so speziell und eben auch anders behandelt werden muss als das Thema arbeitsmedizinische Vorsorge. Du erinnerst dich ja an die gesetzlichen Grundlagen. Der Gesetzgeber sagt also, beide Anlässe müssen idealerweise voneinander getrennt platziert werden. Also, wenn du mit einer Eignungsuntersuchung zu mir geschickt wirst, parallel aber eben auch noch eine arbeitsmedizinische Vorsorge durchgeführt werden muss, weil die offen ist, zum Beispiel bei Tätigkeiten an Bildschirmarbeitsplätzen oder besser, weil das ist ja eine Angebotsvorsorge, bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung, ja, dann soll die idealerweise zweizeitig erfolgen oder eben auch, wenn sie in einer Sitzung, was ja logischerweise, um Wege einzukürzen und das Ganze also auch effizienter zu gestalten, in einem Termin erfolgt, müssen aber beide Aspekte getrennt voneinander betrachtet werden und als Beschäftigte musst du eben auch darüber informiert werden. Was gehört jetzt wohin? Ja, und wie werden jeweils die Untersuchungen auch abgeschlossen? Vielleicht erinnerst du dich, bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge ist das Ergebnis immer teilgenommen, nicht teilgenommen, während bei den Eignungsuntersuchungen die Untersuchungen geschlossen werden mit geeignet, nicht geeignet, bedingt geeignet oder / unter bestimmten Voraussetzungen geeignet.
Okay. Also lieber nicht vermischen, die beiden.
Nee.
Du hattest gerade auch schon Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung angesprochen. Ist der Impfschutz mitunter auch Teil einer Eignungsfragestellung? Kann das auch sein?
Auch diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Oder um eben gern auch mit meiner Lieblingsantwort zu reagieren. Jein, vielleicht hast du schon mal was vom Masernschutzgesetz gehört? Ja,
ja.
Das ist ja jetzt noch nicht so alt und tatsächlich ist im Masernschutzgesetz ja festgelegt, dass Beschäftigte in Einrichtungen beispielsweise zur Patientenversorgung, aber nicht nur da, sondern in vielen anderen Einrichtungen den Masernschutz nachweisen müssen. Und hier haben wir also so einen ganz, ganz konkreten Bezug. Das ist aber ein Eignungsaspekt. Und dieses Masernschutzgesetz greift auf das Infektionsschutzgesetz zurück, beziehungsweise ist Teil des Infektionsschutzgesetzes und hat mit der Arbeitsschutzgesetzgebung nichts zu tun. Und es geht nicht darum, dass Beschäftigte deshalb dann Masernschutz nachweisen, damit sie geschützt sind, sondern dass Masernerkrankungen nicht auftreten können im Betrieb und sozusagen eine Gefahr für die Patienten oder und eben die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb auftreten können.
Also so wie bei einer Eignungsfragestellung?
Im Grunde genommen generell. Schon, ja. Ja, also so eine Voraussetzung. Arbeitgebende können aber festlegen, welche Impfungen sie von ihren Beschäftigten in ihrem Betrieb erwarten. Das beispielsweise bei Einstellungen, das ist grundsätzlich möglich. Ja, wenn ich eine Einrichtung habe, in der Patienten betreut werden oder eben auch Alte, dass ich sage, ich möchte, dass die Grundimmunisierung vorgelegt wird, dass die Grundimmunisierung da ist bei unseren Beschäftigten. Ich erwarte, dass also meine Beschäftigten geimpft sind, dann muss das geregelt werden.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist jetzt die Eignungsuntersuchung jetzt nicht primär darauf ausgerichtet, Berufskrankheiten zu verhindern?
Das ist das Ziel der arbeitsmedizinischen Vorsorge tatsächlich.
Ja.
Ja, das geht wieder in die andere Richtung. Eignungsuntersuchungen sind dafür nicht das vorgesehene Instrument.
Susanne, jetzt weiß ich, du bist ja in einem großen Unternehmen beschäftigt, mit vielen Beschäftigten, wahrscheinlich auch einer ganzen Reihe von Eignungsuntersuchungen. Machen das denn alle so? Gehört das auch bei kleinen Unternehmen mit dazu?
Die Frage, ob Eignungsuntersuchungen eben auch in kleinen oder Kleinstunternehmen anfallen können, hängt natürlich von den konkreten Tätigkeiten ab, die dort durchgeführt werden. Ja, also lass mich vielleicht das ganz konkrete Beispiel bringen. Ein kleiner Betrieb im Dachdeckerbereich, ja, wo die Tätigkeiten mit Absturzgefährdung anfallen. Ja, da müssen eben auch idealerweise solche Eignungs- und Überprüfungen stattfinden. Jetzt erinnerst du dich aber, das sind die Anlässe für Eignungsuntersuchungen, die außerhalb der arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung laufen. Das heißt, das muss der Betrieb dann auch selber regeln. Und dann gibt's natürlich auch Anlässe, ich erinnere nochmal, wo es ein eindeutiges Gesetz gibt, ja, da ist klar, dass diese gesetzliche Anforderung eben auch umgesetzt und erfüllt werden muss. Ne? Also es hängt jetzt nicht ab von der Betriebsgröße, sondern von den konkreten Tätigkeiten für die Beschäftigten, also das Anforderungsprofil der Tätigkeiten in einem Betrieb.
Ja, alles andere wäre ja auch Quatsch. Susanne, lass mich vielleicht zusammenfassen mit unseren Takeaway-Messages, wenn du soweit bist, sei denn, möchtest noch was ergänzen.
Ich habe jetzt keine Aspekte, die ich mehr ergänzen möchte. Ich weiß, das ist ein ziemlich kompliziertes Thema und das ist für einen Laien wahrscheinlich auch nicht so leicht auseinander zu nehmen. Mhm. Und ich möchte sehr gerne an dieser Stelle auch nochmal platzieren, vielleicht kannst du das dann auch nochmal ein bisschen konkretisieren, dass natürlich wer unseren Podcast hört, sich gern auch an uns wenden kann, wenn er Fragen hat dazu, ne, wenn bestimmte Dinge jetzt nicht so ganz klar waren. Und wir hinterlassen natürlich, wie immer, auch Material.
Mhm, genau, also schaut in unsere Shownotes. Wir haben da ein paar wichtige Informationen in Form von Links hinterlegt, wo man sich dann also zum Beispiel bei der DGUV oder auch direkt auf unserer Website nochmal genauer mit der Thematik auseinandersetzen kann. Ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, eure konkreten Fragen direkt an uns zu stellen. Schreibt einfach eine E-Mail an arbeit-trifft-gesundheit@vdbw.de. Arbeit trifft Gesundheit, einfach zusammengeschrieben.
Prima.
Ja, dann würde ich jetzt zusammenfassen.
Fast zusammen.
Okay, also wie immer. Unsere drei wichtigen Takeaway-Messages, die ihr euch auf jeden Fall merken solltet. Erstens, Eignungsuntersuchungen müssen geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein. Zweitens, Anlässe für Eignungsuntersuchungen können verpflichtende Rechtsvorschriften, der begründete Zweifel an der Eignung von Beschäftigten oder die Zuweisung einer neuen Tätigkeit mit einem anderen Anforderungsprofil sein. Und drittens, nur die Ergebnisse, also geeignet oder nicht geeignet oder unter bestimmten Voraussetzungen geeignet, werden an Arbeitgeber weitergegeben. Der Inhalt, alles was in der Untersuchung besprochen wird, unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Was möchtest du ergänzen, Susanne?
Ich möchte jetzt nichts ergänzen. Das ist meiner Meinung nach gut zusammengefasst so.
Vielen Dank, Susanne, für deine Expertise und Einblicke. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, bleibt gesund, teilt unseren Podcast und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Bis dahin. Alles
Bis dahin.
Gute, Lukas. Dankeschön.
Was machen wir das nächste Mal, Susanne?
Das wird an dieser Stelle noch nicht verraten.
Spannend. Und was machst du heute noch?
Das sage ich dir auch.
Das klingt nach Spaß. Tschüss.
Tschüss.